Jungfrau dann, nachdem sie das alles hatte, hat ihn die Waage führt mit der Venus. Und zwar betreten wir ja jetzt im mundanen Tierkreis den geistlichen Quadranten. Und das ist mit ein Sprung auch in eine andere Welt, in eine geistige Welt. Dieser Sprung gelingt natürlich nicht auf Anhieb, sondern auch, wie wir uns die körperliche Welt und die sinnliche Welt und die Gefühlswelt über Stufen haben erarbeiten müssen, erreichen wir natürlich die geistige Welt auch nicht mit einem Sprung nur in den geistigen Quadranten, sondern da warten auch Schritte auf uns, um uns in diesem geistigen Quadranten in irgendeiner Weise es zu lernen, auf der einen Seite, aber auch uns im Zweifelsfalle zu bewähren. So, wir kommen also in geistiger Quadrant und kommen ins Zeichen Waage. Und jetzt kann man das Thema Venus, jetzt sage ich ganz allgemein Liebe, also Venus ist viel, viel, viel mehr als nur die Liebe, aber ich will es mal unter dem Stichwort einfach firmieren, dass es alleine über die biologischen gleichsam, über die biologische Arterhaltung auch, wie wir sie im Stier zum Beispiel haben, im Venuszeichen ist, die biologische Arterhaltung. Jetzt kommen wir aber auf der geistigen Ebene einen weiteren Schritt, das heißt, es geht nicht mehr nur um den möglichen Sexualpartner, sondern es geht auch um einen geistigen Partner. Und wenn Sie sehen, dass die Venus ist ein Luftzeichen, das ist eine ganz andere Verbindung, das hat mit Sexualität, die eigentlich eine irdische Sache ist, ja, eine irdische Sache mit Venus in Stier, nicht mehr viel zu tun. Das heißt auch, Menschen jetzt auch in Individuellen, die Waagebetonung haben, sind, und vielleicht haben Sie die Erfahrung auch, da spielt die geistige Verbindung zu einem möglichen Partner oft eine viel größere Rolle als die rein sexuelle Beziehung. Die kommt natürlich dazu, ja? Aber das andere, bei der Venus in Stier, da geht es um Fortpflanzung, ja? Das ist reine Sexualität, aber da kommt etwas anderes hinzu. Ja, das ist die höhere, sagen wir, eine Art höhere Ebene. So, man sieht also in dem anderen, in dem Du, nicht mehr nur den reinen Sexualpartner, sondern den Menschen, ja, den potenziellen Partner. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Thomas Ring dazu, das würde ich Ihnen gerne vorlesen. Er schreibt zu diesem Waage-Thema, das bisherige seinen Instinkten und Trieben gehorchende Geschlechts Tier erkennt aus der Luftbetonung des Zeichens Waage im Du auch den geistigen Partner. Es entwickelt ein höheres Bild des Menschen. Das ist in der Summe jetzt das, was ich gerade im Einzelnen ausgeführt habe, als Zitat von Thomas Ring. So, dieses Ich, was wir auf der zweiten Stufe hier in Löwe schon kennengelernt haben, das, wenn Sie sich erinnern, habe ich gesagt, da gibt es irgendeine Ahnung in diesem Löwe. Da muss es außer ich, er muss ja den anderen haben, um überhaupt bewundert zu werden. Er braucht das Objekt oder das Subjekt in Gestalt des Objektes auf der Gegenseite, um bewundert zu werden. Das tritt jetzt ein. Und jetzt will dieses Ich, und jetzt sind wir bei der Venus hier, mit allen Sinnen gleichsam erfahren werden. Dass du, das ist wieder die Venus, die Empfindungen, also der Partner oder die Partnerin, möchte wirklich über alle fünf Sinne wahrgenommen werden. Und es ist immer das Zeichen der Venus auch. Verbinden sich nicht nur gefühlsmäßig mit einem anderen Menschen, Frau oder Mann, sondern die legen sehr viel Wert drauf, und das sind die fünf Sinne, dass der andere angenehm riecht, zum Beispiel, dass er angenehm schmeckt, dass er gut aussieht. Ja, dass ich ihn gerne sehe. Also das sind alles Dinge, die hier dann eine Rolle spielen, wenn man auf diesem Bewusstseinsstadium in eine Partnerschaft oder in die Situation einer Partnerschaft kommt, dass diese Eigenschaften des anderen, die als Empfindungen wahrgenommen werden, eine große Rolle spielen. Jetzt kommt gleichzeitig aber auch etwas, also man will lieben, aber auch um geliebt zu werden. Das ist dieser Wechselbegriff. Jetzt haben wir aber etwas anderes noch, nämlich in der Waage zugleich das Bedürfnis nach Freiheit. Warum kann das sein? Ist jemand mit Waage?
Braucht man den Freiraum? Waage, kugelartig. Luft. Luft. Das ist ganz einfach. Das ist ein Luftzeichen. Das will Freiheit haben. Also wenn Sie Luft ein in irgendeinen Kastel tun, das stinkt mit der Zeit oder verfault oder irgendetwas. Ja, die brauchen die freie Entfaltung. Das heißt, die Waage ist auch in dem Sinne dann oft nicht bindungsfähig, so stark wie eine Stierperson bindungsfähig ist. Ja? Da unterscheiden sich. Und wieder nochmal, immer wieder gesagt, es geht nicht nur um die Einzelsituation, sondern um den Gesamten, also um den Menschen, die Entwicklung des oder der Menschheit, wenn Sie wollen. Und dann könnte man natürlich heute fragen, in welchem Stadium sind wir heute als Menschheit? Fragen wir im Zusammenhang Waagebewusstsein, wie weit wollen wir den anderen Freiheit lassen als Beispiel? Ja, oder wollen wir sie vereinnahmen? Wollen wir uns als Stier verhalten? Ja, und sagen, alle gehören wir, wir, wir. Die Waage lässt das Wir auf der einen Seite zu, aber mit einer Freiheit. Das scheint so ein Widerspruch in sich. Aber weil es auf einer höheren Ebene ist, auf einer geistigen und geistigen Verbrannung, ist das eine andere Art von Besitz, der da entsteht, als im Zeichen Stier als Beispiel. So, diese Waage-Konstellation, diese Besonderheit jetzt in Bezug auf die Freiheit, ja, denken Sie ein bisschen zurück. Hier haben wir so ein wahnsinniges Ich-Bewusstsein entwickelt. Hier haben wir gelernt, wirklich absolut für uns da zu sein. Und jetzt kommt da ein Du. Und da entsteht doch etwas zwangsläufig auch, ja, muss ich jetzt alle meine Freiheit aufgeben? Ja? Das hat auch mit der Bindungsfähigkeit von Waage zu tun. Die möchte auf der einen Seite sich binden, aber auf der anderen Seite auch einen großen Teil ihrer Freiheit erhalten. Ja? Weil die hat sie sich ja erarbeitet aus diesem Zyklus heraus. Ja? Und ich gebe ungern doch auch etwas auf, was ich mir gerade erst erarbeitet habe. Mit allen Zeichen vorher. Ja? So, diese, was man der Waage ja oft vorwirft, gleichsam so Entscheidungsschwäche oder so etwas. Meiner Ansicht nach überhaupt keine Entscheidungsschwäche, sondern ein Bedürfnis, genau das auszutarieren, nämlich die bisher erworbene Freiheit, die ich habe, die bisher erworbene Potenz, die ich habe, nicht wegzuwerfen, ja, indem ich mich aufgebe, sondern in eine Harmonie zu bringen, das ist die typische Waage-Aussage, ja, in ein Gleichgewicht zu bringen, wobei aber dieses Gleichgewicht und diese Harmonie nie ganz gesichert ist. Und wir haben ja optimal dieses Bild von der Waage, die immer neu austariert werden muss, um in ein Gleichgewicht zu kommen. Und das ist dann eine Frage der partnerschaftlichen Umgang. Deshalb auch der mit dem Waage-Bewusstsein verbundene spielerische Umgang mit dem Leben, auch der künstlerische Umgang mit dem Leben, das heißt, ich spiele mit dem, wie ein Künstler, wie ein Maler, der eine leere Leinwand, weiße Leinwand vor sich hat, er spielt mit dem, was er auf die Leinwand letzten Endes malen will oder wie auch immer grafisch darstellen möchte. Wenn wir das Ganze zahlensymbolisch anschauen, dann haben wir hier die 4, das ist die vierte Entwicklungsstufe. Ja? Der Winkel von 90 Grad, das Quadrat. Das ist wieder eine Analogie, was wir vorhin beim Mond auch gehört haben. Nicht? Und wenn wir den Mond dann mit der 4 hier auch in Verbindung bringen, dann ist das ja auch so, wir sind unsere Gefühle nicht ganz sicher, aber dieses vage Bewusstsein ist auch seiner Harmonie oder seines Harmoniebedürfnisses ganz sicher. Das wechselt immer wieder. Es, wie gesagt, es muss immer wieder neu austariert werden. Es muss neu hergestellt werden, nicht nur von der Person selbst, sondern in Kooperation, im Austausch mit den jeweils anderen. Wir suchen eine Balance in diesem Stadium. Frage wäre, was haben Sie oder was glauben Sie, was Partnerschaften und die Kunst gemeinsam haben? Gibt es eine Überlegung, einen Hinweis, was... Nee, bitte. Schönheit. Ja, ja, ja.
Sie sehen die Kunst einer Partnerschaft.
So, ja, das ist sehr, das trifft es im Grunde genau.
Aber Kunst hat doch etwas Kommunikation mit einem anderen Menschen herstellt, ist das auch ein Hervorbringen einer neuen Sache.
Kreativer Vorgang.
Das ist genauso ein kreativer Vorgang.
Ja, ich will.
Ich habe noch was dazu sagen. Sagen. Das Kreare ist ja eigentlich im Löwen, die Kreativität, das Spielerische,
ja.
Das Löwe.
Ja.
Während die Venus in der Waage ist die Ästhetik. Und die Ästhetik ist noch einmal etwas anderes.
Etwas anderes.
Genau das, was Sie jetzt gesagt haben, das ist Austarieren, auch zwischen Subjekt und Objekt.
Zwischen schön und nicht schön.
Zwischen schön und nicht schön. Und ja. Da kommt das Denken ins Spiel, weil die Waage ist ja Luftzeichen bekannt, wie die Venus denkt. Und das ist eben nicht diese sinnliche Venus wie im Stier, sondern die denkende Venus, die eben Ästhetik sucht. Und das ist eine Frage des Maßstabes.
Völlig
der Maßstab gefunden.
Ich will Ihnen ein anderes Beispiel dazu geben, was ich glaube, was da eine Rolle spielt. Und zwar, wenn wir hier dieses 7, also die 7 jetzt, wir reden auch immer über Zahlenbeziehungen, symbolische Zahlenbeziehungen. Das ist das Septil. Und das Septil, wenn man den Kreis durch 7 teilt, entsteht abgekürzt 51,43 Grad. Das ist aber die, wie sagt man schon, zusammengezogene Zahl. Eigentlich ist es eine Periode, nämlich 51, ich muss es ablesen, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Und diese Periode kommt endlos. Das heißt, das Verhältnis der 7 zum Kreis geht nicht auf im Sinne einer geraden Zahl. Ja? Es bleibt immer ein Rest. Und wenn wir jetzt das übertragen auf die Kunst, haben wir ja eine Situation, das, was die Dame sagte mit der Ästhetik, wir in den Museen sehr viel ausgewogene Kunst sehen, die diese ästhetischen Merkmale erfüllt hat. Aber wir haben auch unendlich viel Kitsch. Bei den Künstlern ist diese 51 Grad nicht aufgegangen. Ja? Die haben das verfehlt. Das Gleiche haben wir in Partnerschaften. Auch die Partnerschaften gehen nur im besten Falle auf. Ja? In die, wenn man es hochrechnet, dann gleich in die 52 Grad. Ja? Der Rest heißt aber, dass wir immer wieder sowohl in der Kunst als auch in allen möglichen Partnerschaften, ich meine nicht nur sexuelle Partnerschaften, es sind auch sagen wir, gesellschaftliche Partnerschaften, berufliche Partnerschaften und so weiter, dass wir immer wieder daran arbeiten müssen, dass dieser Bruch, diese 51,7 aufgeht, dass wir gleich dann eine 52 Grad bekommen und nicht in dieser Periode im Grunde stecken bleiben. Das heißt also nicht nur das Verhältnis zum Du, sondern auch im Beispiel jetzt das Verhältnis zur Kunst, beziehungsweise genauer gesagt zur Ästhetik im Ausdruck der Kunst, dass das eigentlich immer oder überwiegend nicht aufgeht und wir immer wieder daran etwas arbeiten müssen.
Was dazu sagen, da kommt, das kann man ja nicht die Venusperioden dazu nehmen.
Ja.
Die gehen ja auch in dem Sinn nicht auf und da hat man ja auch schon,
ja.
In der Natur geht es ja auch nie ganz auf. Es ist ja auch immer ein Rest, der nicht aufgeht. Also das Lebendige,
der kreative Rest.
Der kreative Rest.
Genau das.
Genau. Und das ist eigentlich auch die Kunst und die Ästhetik.
Ja.
Das total Ausgewogene, das ist Kitsch.
Ja. Ja,
wo sich nichts mehr bewegen kann. Oder vielleicht, wo sich dann noch was bewegen kann, Waage.
Ja. Es muss irgendwo noch, ich sage jetzt was, mit Vorsicht, ein kleiner Fehler sein, ja, an dem man noch abarbeiten oder weil das nur optimal oder nur, ja wie soll man sagen, vollendete, ist eigentlich langweilig.
Bei Mozart in der Musik ist das zum Beispiel so, die Disharmonie muss geringfügig überwiegen, damit das schön klingt.
So ist es. Genau so. Und ein bisschen Disharmonie in der Partnerschaft schadet auch nichts.
Nein, überhaupt nicht. Das hat schon lange
erfahren. Fragen dazu? Dann gehen wir weiter auf das 8., also auf den 5. Schritt, auf Skorpion mit den Herrschern Mars-Pluto, also früher Mars, heute Pluto. Transformation und Obsession, also ein neuer, gleichsam bewusst, ein neues Bewusstseinsstadium. Und da kommt jetzt etwas, was in diesem geistigen Quadranten, ich vorhin schon angedeutet habe, im übertragenen Sinne auch mit dem Tod. Ja, das ist dieses Zeichen, was wir ja mit dem Tod verbinden oder das Haus. Das heißt, dass nur ich was wir in Löwe und Jungfrau kennengelernt haben, das muss jetzt gleichsam sterben, in Anführungsstrichen, um zu einem Wir zu werden. Ja? Damit dein Nächster gleichsam ein weiterer Schritt. Und dieser Wechsel vom Ich zum Wir, das ist ja eine Transformation. Ja? Ja? Und jetzt gibt es natürlich aber auch unter diesem Zeichen den Begriff der Obsession. Und den verbinden wir natürlich auch leicht mit dem Zeichen Skorpion. Nicht? Dass Skorpione dazu neigen, diese Transformation als Aufgabe obsessiv betreiben. Und dann haben wir natürlich Menschen, die nur versuchen, Eindruck auf die anderen zu machen. Nicht auf sich, sondern sie wollen die anderen transformieren. Ja? Das sehen sie oft als Aufgabe, nicht unbedingt sich selbst zu transformieren. Gut.
Aber hat das nicht auch zu tun mit den Abhängigkeiten zu geraten?
Auch das? Das ist die nicht. Das, also ich kann beides tun.
Wenn wir nicht körperlich jetzt haben, weil in der Waage als Luftzeichen die Form der wirklich wunderschönen Konzepte, wie es sein könnte, sollte, hätte, wäre, müsste. Und beim Skorpion wird das halt korrigiert.
Ja. Ja. Und zwar so lange, bis es stirbt und wird. Stirbt und wird.
Das Ganze, wenn die Idee aufsetzt,
ja, wird klar. So, wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen und den Mars, also ich arbeite auch mit Pluto logischerweise als Herrscher im Skorpion, aber gehen wir mal auf den Mars zurück, denn wir haben den ja jetzt hier zum zweiten Mal gleichsam. Dann haben wir, Sie erinnern sich, mit Mars den Vorgang der Geburt, die Energie der Geburt verbunden. Und jetzt, und zwar der körperlichen Geburt. Und jetzt ist das der Mars, hier der erhöhte Mars gleichsam, der verbunden wird mit einer geistigen Geburt. Das heißt, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir diesen geistigen Bereich hier auch in Schritten uns erarbeiten oder in diese Schrittweise erst in dieses Bewusstsein kommen. Es ist jetzt ein neuer energetischer Aspekt über den Mars. Ich will in die geistige Welt. Ob ich in den Stadium schon reinkomme, ist die zweite Frage. Aber der Wille ist da. Ich habe die Vorstellung davon, dass es noch etwas anderes gibt. Ein Blick zurück. In diesem Widerstadium erleben wir ja uns, also wir erleben es meistens nur, wenn wir selber Kinder haben, mit einer gewissen körperlichen Unvollkommenheit. Ja, wir können noch nicht richtig laufen, wir können noch nicht richtig reden und so weiter und so weiter. Also das kleine Kind, das Mars-Widder-Stadium-Kind, ist noch sehr, ja, wie soll man sagen, unfertig, ja, um sich in der Welt zu bewegen und so weiter. So, jetzt haben wir bei Skorpion dasselbe, nur auf der geistigen Ebene. Das heißt, es ist eine geistige Unvollkommenheit. Das heißt, in diesem Skorpion-Stadium haben wir bei dem Skorpion-Betonung eine geistige Unvollkommenheit. Die wissen eigentlich auch noch nicht genau, wie es ist. Die haben eine Ahnung, wie es sein könnte, ja, oder sein müsste bei denen sogar. Nicht nur könnte, die wollen ja immer alles im Sinne von, das muss so sein. Aber haben, tun sie es noch nicht. Das geht erst gleich im nächsten Schritt in diese Situation.
Also der Anspruch ist da,
aber so ist es. So. Im Widder wollen wir uns körperlich bewegen, um jeden Preis. Und jetzt wollen wir unbedingt uns geistig bewegen. Aber genauso wie es im Widderstadium ist, wenn Sie Kinder haben, erinnern Sie sich, die haben ja keinen Weg, den sie stur gehen, sie torkeln. Das ist, bis sie erstmal richtig gehen lernen. Und bei Skorpion, denke ich, ist es vergleichbar, dass da auch ein geistiges Torkeln über eine gewisse Zeit da ist, bis die wirkliche Orientierung dann stattfindet und der auf beiden Beinen steht. Ja? Und dann wirklich laufen kann, wie es das Kind dann auch im Laufe der Zeit gelernt hat. So. Es sind damit verbunden zwingende Wunschvorstellungen, das haben wir schon gesagt. Es sind aber auch Machtvorstellungen, die sich in diesem Bewusstsein natürlich darstellen. Obsessionen, weil es geht ja um das Haben des Du. Also der Skorpion will, dieses Skorpionbewusstsein will die Dinge ja haben. Ja, das ist in der Opposition vom Stier. Ich will geistige Macht über den anderen haben. Hier geht es um materielle, im Stier, materielle Macht. Und da oben geht es um geistige Macht. Wenn wir uns das unter dem Aspekt der Zahlensymbolik anschauen, dann haben wir die 8 als 8. Haus und das Halbquadrat. Der Winkel von 45 Grad. ich interpretiere diesen Winkel von 45 Grad als den sogenannten ersten Widerstand. Sie sind in einer bestimmten Entwicklung mit einer bestimmten Aufgabe und dann kommt eine Konstellation in den Winkel von 45 Grad, Halbquadrat, und da entsteht ein erster Widerstand. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall eventuell einen Schritt zurückgehen, um dann erst danach nach vorne zu gehen. Die 8 ist aber auch die Lemniskate, das heißt die in sich immer wiederkehrende, die unendliche Schwingung der 8, der liegenden 8, die Sie kennen. Und da steht natürlich, das ist die Verbindung zwischen Leben und Tod, nicht? Das ist immer die Schleife, die kommt. Und das ist Wunscherfüllung auf der einen Seite und Wunschverweigerung auf der anderen Seite. Im Sinne einer möglichen Wandlung. Es ist die 5, der fünfte Unterabschnitt, die fünfte Stufe, der Winkel von 72 Grad, das Quintil. Und ich interpretiere das Quintil als, und das Fünfeck als ein Zeichen oder eine Zahl der Zeugung. Ja, über diese 5 wird etwas gezeugt. Und das wäre jetzt Zeugung im Sinne einer Wandlung. Ich gebe etwas auf, stirb und werde, und in der Wandlung wird gleichsam etwas Neues auch gezeugt. Auch hier, bitteschön, ist das wieder nicht im Sinne einer Geburt von einem Vater gezeugt, von einer Mutter geboren, sondern es ist wieder ein Akt der Selbstzeugung. Ja? Wir sind aus dem zweiten, wir haben es vorhin schon mal gehabt, als Akt der Selbstzeugung, wo wir selbst das erreichen wollen, was als Ziel vor uns steht. Gut, diese Wandlungsenergie, erhöhte Energie, von der wir gesprochen haben, auf der vierten Stufe Waage, wo es um ein Kennenlernen ging, wie wir ausführlich mit der Waage gesprochen haben, geht jetzt neu, erhöht sich, wenn Sie wollen, es geht jetzt um die feste Partnerschaft, um das Gemeinsame. Ja? Und ich weiß nicht, wie Sie es beurteilen, es gibt ja viele Astrologen, die sagen, im siebten Haus finden da die Ehen statt, ich glaube, im siebten Haus findet die Begegnung statt. Und im achten Haus wird geheiratet oder geschieden. Eins von beiden. Ja? Und das ist genau das, was ich meine. Ja? Dieses Kennenlernen hat jetzt funktioniert in irgendeiner Weise. Ja? Und jetzt kommt der nächste Fall. Das heißt, ich will es festigen. Ja? Das ist die Transformation des Kennenlernens, wenn Sie wollen. Oder die Wandlung des Kennenlernens in etwas Höheres. Ja? Und im besten Fall oder im schlimmsten Fall wird dann geheiratet und das Ganze auch gesetzlich sanktioniert. Okay, das wäre also der achte. Nein, der, was? Der fünfte Schritt, der ist gemacht. Gibt es Fragen zu diesem fünften Schritt? Nein, gehen wir weiter. Sechster Schritt, und da glaube ich, ist es notwendig, dass man zwei Zeichen und zwei Herrscher dann auch zusammennimmt, nämlich einmal Schütze und Steinbock, wie Sie es hier auf der Grafik sehen. Jupiter als Sinnsuche und Saturn als eine Form- und strukturschaffende Kraft. Wenn Sie zurückgehen auf dieses Skorpionstadium, kann ich ja davon sagen, dass das gleichsam nur eine Ahnung ist, was den geistigen Bereich betrifft. Und da greift jetzt der Jupiter ein und sagt, wir müssen nach einem Sinn suchen. Welche Ahnung macht denn einen Sinn? Ich kann ja unendlich viel ahnen, mir vorstellen oder so etwas. Vorstellung, ein Stichwort für Skorpion. Aber die Vorstellungen müssen ja in irgendeiner Weise zu einem Ziel führen, das einen Sinn machen. Und da kommt das, die geistigen Vorstellungen gleichsam des Skorpion, die nach einem Sinn suchen und dann über Jupiter gleichsam in die Sinnsuche führen. Und im nächsten Schritt über Saturn den im besten Falle in Jupiter Schütze gefundenen Sinn zu einem eigenen Gesetz machen oder einen Schritt weitergehen, zum Gesetz aller zu machen. Ja, das heißt, ich habe einen bestimmten Sinn gefunden für mein Leben und möchte diesen Sinn für alle geltend machen. Und das haben wir in allen doktrinären Systemen, ob es politische Parteien sind, ob es Religionen sind oder was immer. Bitte?
Sehr gefährlich.
Sehr gefährlich, ja. Weil die haben einen Sinn gefunden, die sind es eigentlich unerlöst, völlig unerlöst. Ja? Die haben für sich in irgendeinem, sie können jede Religion der Welt nehmen. Sie können jedes politische System der Welt nehmen, was wir hatten oder was auch noch kommen wird. Die glauben von sich, ich habe die Wahrheit gepachtet und wollen sie doktrinär auf die Gesellschaft und auf ihre Mitmenschen übertragen. Und letzten Endes ist das eine der vielen Ursachen, die mit Krieg zu tun haben, nicht? Weil das wird ja kämpferisch auch ausgetragen, dieses Wollen, was da sehr stark in die Wirkung kommt.
Und dahinter steckt natürlich auch noch das Mittel zur Macht.
Ja, ja.
Das ist ein reines Machtmittel.
Nur das, ja. Nur das. Und zwar ist es einfach so, wissen Sie, wir sind ja im 9. Haus hier oben, ne? Jupiter, das ist dann auch, und das darf man nicht unterschätzen, da ist auch eine geistige Macht dahinter. Nicht? Also diese Überzeugungstäter, die sind ja zum großen Teil wirklich ganz furchtbar dumm. Aber ein großer Teil von denen ist auch wirklich gescheit. Nicht? Der hat eine geistige Vision. Das darf man, ob die gute oder schlechte, ist eine ganz andere Frage. Aber ich meine, das Potenzial, das dahinter steht, kann wirklich sehr intensiv, dominant und so weiter sein und auch ja, im Zweifelsfall für die anderen natürlich sehr gefährlich. Gut, so, der gefundene Sinn soll zum Gesetz werden. Das ist wieder ein Geburtsvorgang. Denken Sie mal dran, die Schützezeit fällt in die Adventszeit. Da wird etwas Neues geboren werden. Also wie im christlichen Abendland wird der neue Christus geboren, gleichsam die Adventszeit, der Herrscher, der Christus kommt, ja. Die Geburt, wir feiern die Geburt in dieser Zeit, das sind alles Analogien, die gleichsam in unserem Bewusstsein eine Rolle spielen, die wir aber eigentlich rational nie genau auseinandernehmen. Aber die schwingen in uns und letzten Endes sind sie auch Ursache für unser Handeln.
Na, ist nicht auch die eigene Geburt im 9. Monat?
Auch das, ja, Entschuldigung, ja, das kommt dazu.
Kann man sagen, das ist die geistige
Geburt. Die geistige Geburt, ja, genau, der 9. Monat, sehr gut, ja. So, jetzt kommt der Lebenshorizont, erweitert sich. Das ist die Schütze-Situation, nicht? Also wir verbinden ja Schütze im individuellen Horoskop auch mit Reisen, jetzt mal als großes Stichwort, geistige Reisen etc. Das heißt, der Lebenshorizont erweitert sich. Wir sind weit über das hinaus, was wir im Stadium Jungfrau oder sowas so fest im Griff hatten. Ja? Zahlensymbolisch, wenn wir den Jupiter, den Schütze alleine betrachten, zunächst einmal, haben wir die 9. Das Nonil, der Grad, der Winkel von 40 Grad. Ich kenne, und danach beurteile ich es auch, eine Interpretation des Nonils, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt damit arbeiten, heißt Handeln aus einem erkannten Sinn. Ja, ich handle, weil ich einen bestimmten Vorgang, einen bestimmten Sinn oder einen Sinn, meine Sinnsuche nach dem Handeln hat sich erfüllt. Und danach handelt es die Potenz. Die Potenz der 3. Ja, ich habe eine Erkenntnis, die 3, die 9. Ich weiß, wie ich handeln soll. Wie bitte? 40 Grad. 9, also Nonil, 9 mal der Kreis geteilt. Ne?
Ist das
nicht
eher in der indischen Astrologie? Ist das in der indischen Astrologie?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist eine Wandlung.
Ist das auch, ja. Also ich bin so ein, wie sagt man, Maniak. Sie weiß es und bestätigt es. Ne? So, wenn Sie aber etwas, und das ist erstaunlich, in unseren Sprachen, die 9, ja, in Deutsch, verbindet sich ja auch inhaltlich mit dem Neuen, mit der neuen Ebene, geistigen Ebene. Und erstaunlicherweise haben wir jetzt in den europäischen Sprachen, heißt es 9, Englisch, und new, neu. Ja? Wir haben neuf und nouveau in Französisch. Wir haben Italienisch nove und nuevo. In Spanisch nuevo, nuevo. Und Lateinisch novem und novus. Das heißt, Sie merken auch hier, und das denke ich, ist also für mich so wichtig, was immer wieder die Astrologie auch, glaube ich, wie soll man sagen, legitimiert, dass sie über viele Jahrtausende ein System entwickelt hat, ein symbolisches System, was eine konkrete Analogie zu dem Zahlensystem. Die Zahlen sind ja auch mal, ich will nicht sagen, jemand erfunden. Aber das Zehnersystem gleichsam zu entwickeln, ist eine riesige Aufgabe. Weil es gab andere, 12er-System zum Beispiel, nicht? Die 6er, das 60er-System in Babylon. Ja? Und die Franzosen wollten ja in der Revolution das Zehnersystem verallgemeinern, das durfte nur noch 10 sein und so weiter. Also das sind Dinge, wo ich glaube, ich kann Ihnen das bitteschön nicht beweisen. Aber es ist meiner Ansicht nach nützlich, ab und zu darüber nachzudenken, dass es da Verbindungen gibt, die unser Unterbewusstes ansprechen. Und aus denen wir dann auch handeln entsprechend. Das heißt, wenn ich einen Neuen sehe, habe ich auch etwas mit Neu im Sinn und so weiter, wie ich es im Einzelnen dargestellt habe. Gut, wenn wir die Trinität nehmen, also die 3x3, die 9, der nur zunächst geistige Austausch der Zwillinge mit der 3 wird jetzt auf eine höhere, das heißt auch im Sinne Jupiter Schütze, auf eine philosophische Ebene gehoben. Es geht nicht mehr nur um den Austausch, was machen wir heute, was machen wir morgen, sondern wir fragen, was macht es für einen Sinn, was wir morgen eventuell machen. Ja, das geht also auf die Gleichung. Es soll im Grunde ein geistiges Werk geschaffen werden oder in Gang gesetzt werden.
Das ist auch ein luftiges Haus.
Ne? Schütze ist Feuer.
Schütze ist Feuer. Das Haus.
Das neunte Haus. Das neunte Haus. Ja. Aber es ist eine Feuerenergie.
Ja, ja.
Aber es ist, also die Energie ist für mich in dem Fall wichtiger, weil es eine Feuerenergie ist, die etwas will. Ja, als etwas. Durchsetzen. So. Ich bin jetzt völlig.
Vielleicht, wenn die heiße Luft aufsteigt.
Wenn die heiße Luft aufsteigt, um wie viel Uhr? 21:45? Gut. So, ich meine, die feurige, leidenschaftliche, männlich zeugende Schütze Jupiter, Sinnsuche, ja, die wird jetzt überführt in einen gleichsamen Geburtsvorgang, nämlich in den weiblichen Steinbock Saturn, den wir mit dem 10. Haus und auch mit unserem Lebensziel, ich hatte ganz eingangs davon gesprochen, was wir da als MC, als 10. Haus, als allgemeine Lebensperspektive erleben oder anstreben. Es ist ein erdiges Haus jetzt in dem Fall und damit sind wir bei dem, was Sie gesagt haben, mit Luft, richtig, Feuer, alles klar. Gut, okay, also, alle Zahlen zeugen der 1 verbindet sich jetzt aber erstaunlicherweise hier mit der 0. Das heißt, da kommt etwas aus einer für uns nicht wahrnehmbaren Dimension. Ja, vor unserer Geburt liegt die Null. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben keine Ahnung von der Null. Aber plötzlich taucht sie auf.
Die Null ist ein Durchgangspunkt. Die Null ist immer zwischen Tod und Leben. Dazwischen auf der einen Seite das Leben, auf der anderen
das
Seite
ist das.
Ist das andere Leben.
Klar.
Der Tod.
Ja.
Oder zwischen Minus und Plus, die Zahlen, die Null. Von Null abwärts geht es ins Minus, von Null aufwärts geht es ins Plus. Also die Null ist immer der Durchgangspunkt.
Ja.
Das ist wie ein Tor.
Ja, aber ist alles richtig. Für mich ist jetzt nur aus den Bildern gesprochen her, dass da etwas, was wir uns nicht bildlich vorstellen, eine 1 können wir uns vorstellen, aber dass diese 1, diese unheimlich potente 1, sich mit etwas verbindet, worüber wir eigentlich keine konkrete Vorstellung haben. Und genau diese Verbindung schafft das, was wir mit dem MC und dem 10. Haus verbinden. Ja, das ist doch meiner Ansicht nach ein bisschen erstaunlich, ne? Dass das in dieser. Also eine individuelle Marsenergie, die 1, verbindet sich, um zu einem kollektiven Zustand zu kommen, nämlich in 10.
Ich möchte aber schon was dazu sagen, die 0 ist ja viel raffinierter, die 0 ist nichts und die 0 ist alles. Ja? Und in dem Fall kommt zur 1 die 0 dazu und das wird der Positionierung erreicht.
Ja.
Das ist eigentlich das Wesentliche.
Ja. Weil aus der 0 kommen wir, das heißt wir kommen aus dem Alles, ja, und differenzieren uns zu einer 1. Wenn wir in dieser Symbolik sprechen.
Wir uns, wenn wir diesen geistigen Prozess durchmachen.
Im weiteren Verlauf. Ja. So, jetzt sind wir aber in diesem Stadium in einem zweiten Quadrantensprung. Das heißt, wir haben innerhalb dieser Entwicklungsstufe der 6. Stufe Quadrant dritter auf den 4. Ja? Wir sind jetzt im kollektiven Quadrant. Das passiert auf dieser einzelnen, auf der einen Stufe. Und wenn wir das jetzt wieder zahlensymbolisch nehmen, haben wir wieder die 6 hier oben, von der wir vorhin schon gehört haben, die 6, die 6. Stufe, die 6, 60 Grad, 6 Stil. Und dann wieder, was ich vorhin dargestellt habe, die 6 im Zusammenhang der Bienenwabe. Das ist die effektivste Macht, die da oben stattfinden kann. Das heißt, effektiver kann sich der hier möglicherweise gefundene Sinn und die hier Realisierung des Sinns, das Gesetz, nicht realisieren. Ja? Besser geht es nicht, weil es diese sechste, wie sagt man, die sechste Stufe ist, der Sinn, der gefundene Sinn wird zum Lebensgesetz. Wir schaffen es noch. Nächste Stufe.
Aber darf ich da jetzt noch etwas sagen? Wann? Ist es nicht klar, wir haben so viel geredet von den unerlösten Sinn, also wenn einer den Sinn jetzt für sich, glaube ja. ich, allen anderen ja. klopfen zu müssen ja. oder Diktatoren ja. einen allgemeingültigen Sinn formulieren, was wäre jetzt der erlöste Sinn?
Der erlöste Sinn ist das, dass der gefundene Sinn für alle ein gefundener Sinn wird. Den der Saturn, und zwar, das ist das von der Frau, wenn sie es auf die Geburt beziehen. Die Frau gebiert ein Kind, was sie liebt. Ja? Das wollen wir mal unterstellen. Und der Saturn hier oben gebiert ein Gesetz oder eine Idee oder einen Sinn, den wir lieben sollen. Ja? Das ist ein weibliches Zeichen, das wird oft unterschlagen oder nicht wahrgenommen. Es ist so. Es ist so. Ich habe es nicht gemacht, aber bitte reflektieren Sie es. Es ist ein weibliches Zeichen. Und der Saturn und der Steinbock, also wenn Sie mit Steinbock betonen oder immer die Vorurteile der Steinbock betonten Menschen oder so, der saturnischen Menschen, die werden ja immer als hart und irgendwie so wie Steine eben dargestellt.
Und Sie haben recht, das wird immer männlich dargestellt.
Ja, es ist völlig falsch. Es ist völlig falsch. Nein, es ist ein weibliches Zeichen. Und zwar ein weibliches Zeichen, was diesen hier eventuell gefundenen Sinn gebären will. Der Saturn oder der Steinbock schenkt uns was. Und zwar weiblich etwas Lebendiges. Ja? Was genährt werden muss. Das sind alles weibliche Eigenschaften. Ja? Die Dinge, die von den Männern geschaffen werden, müssen nicht unbedingt genährt werden. Aber zunächst mal Frau, Kind, muss genährt werden. Das heißt, dieses Gesetz, was hier eventuell stattfinden soll, das ist nicht einfach nur da, schlussendlich, sondern das muss genährt werden, wie ein Kind, damit es größer wird. Ja? Die negative Folge davon ist, aber die wir auch unter dem Steinbock-Bewusstsein haben, ist, dass er sich versteift. Und das sind alle die Damen, die von Ihnen Mütter sind, in der Gefahr, dass sie dem Kind, ihrem Kind gegenüber, sich versteifen gleichsam. Das heißt, dem Kind keinen Freiraum geben, sondern die Mutter ist dann das Gesetz. Und das engt den Freiraum, die Entwicklung des Kindes ein. Also das kann jeder, als Männer können es nicht nachvollziehen, aber es kann eigentlich jede Frau, die ein Kind geboren hat, kann das nachvollziehen. Dass sie auf der einen Seite diese Macht hat über das Kind, auf der anderen Seite auch unbedingt die Macht abgeben muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, Schritt für Schritt, damit das Kind sich lebendig, wie es geboren worden ist, auch entwickeln kann.
Ich glaube, sie hat ja ganz recht gehabt, dass sie das mit dem männlichen Spiel gebracht hat, weil das Kinderhaus wird ja immer sehr männlich, weil ja. die Öffentlichkeit männlich ja. besetzt ist. Also seit der patriarchalen Revolution ist das eben männlich und darum sind es dann diese eher hageren Menschen da mit der Sense.
Furchtbar.
Und dadurch kommt dann dieses Bild in der Gesellschaft
Aber es ist.
Dieses aufoktroyieren müssen und disziplinieren müssen und nicht liebevoll.
Aber es wäre auch interessant, dass man sagt: Okay, das Sendehaus ist ja über individuell, dass die Strukturen oder Systeme, die wir schaffen, sehr wohl nährend und weiblich beinhaltet sein müssen.
Unbedingt.
Weil wenn sie es nicht sind, sondern in dem Salat, wie sie sind. Ganz simpel. Das Patronat auf Irland macht es so und da ist nichts mehr nährend. Und dann haben wir die Ökologiekrise und die Finanzkrise und die ganzen Kostenkrisen, weil das Element fehlt.
Ja, genau. Es muss genährt werden.
Und das man männlich definiert, erklärt werden, weil die Frauen ja öffentlich nichts zu sagen hatten seit 6000 Jahren.
Wir kommen jetzt ein bisschen weit ab. Entschuldigen Sie, wenn ich sage, sonst, wir haben ein bisschen Zeitproblem, sonst kommen wir nicht durch. Vielleicht ist nachher noch Gelegenheit. Stufe Wassermann. Wir sind jetzt hier oben im siebten, Entwicklungsstufe. Und zwar jetzt der Saturn männlich, bitteschön. Ja? Uranus heutzutage bevorzugt als Herrscher im Wassermann. Das ist geistiger Aufbruch und Ausbruch. Und so, Sie merken doch sofort, dass dieser Saturn männlich ist. Der will nichts mehr gebären, der will etwas neu schaffen. Das ist männlich, das ist zeugend, aber nicht gebärend. Ja? Da wird irgendwo, sollen Grenzen gesprengt werden. Wir haben in der Pause ein bisschen gesprochen, weil das ja Wassermann-Zeitalter ist. Nicht? Alles, was früher normal ist, ist heute völlig verrückt. Heute ist das der Normale eigentlich, der Verrückte, nicht die uranische Komponente. Alles wird im Grunde, ja, ich weiß nicht, irgendwie verrückt gleichsam. Ja? Wie bitte?
Die Normalität beginnt sich
umzudrehen. Ja? Ja? Und jetzt kommt gleichzeitig aber auch dazu, es werden gleichsam neue Grenzen sollen gezeugt werden. Das heißt, diese uranische bzw. die saturnische Komponente hat ja, und wenn Sie in den Mythos gehen, der Saturn hat ja die Kinder zerstören wollen. Uranus hat die Kinder zerstören wollen. Für die Männer ist das eigentlich das Kind, das Gebären, die gebärende Frau und das Kind irgendwo im Dorn im Auge. Ja? Die wollen weiter. Das ist eine ganz andere Mentalität. Vielleicht die Herren unter uns können vielleicht darüber reden, ich weiß es nicht, aber es ist immer so ein bisschen dekutant. Aber Männer haben grundsätzlich andere Interessen, die haben an Geburt kein Interesse. Ja? Die wollen zeugen. Und was daraus wird, gucken wir mal. Nicht? Das sehen Sie in der Politik jeden Tag. Da wird ein Gesetz geschaffen und alles wunderbar. Was daraus wird, interessiert Sie überhaupt nicht, weil Sie sind schon beim nächsten Gesetz. Ja? Und wenn der Mann gezeugt hat, dann ist das vorbei. Er ist schon bei der potenziellen möglichen neuen Zeugung. Und das ist eine völlig andere Mentalität oder ein anderes Bewusstsein, als eine Frau es hat. Ja? Deswegen haben wir auch Probleme miteinander. Gut. So, jetzt ist also das eine neue, eine verrückte, haben wir gerade gesagt. Es ist auch eine Art anarchische Perspektive, aber auch eine Art Utopia. Das muss man diesem uranischen, dieser uranischen Komponente aufzubilligen. Warum? Das ist wieder die 7. Hier oben. Ja, wir haben ja vorhin gesprochen, das Septil, die Zahl im Kreis geteilt, die nicht aufgeht. Ja? Das heißt, der Uranus hat instinktiv, kann man sagen, das Gefühl, dass das hier, was hier bei Steinbock und Saturn fertig da ist, also diese Struktur, der sagt, das kann nicht alles sein. Da muss es mehr geben. Ja? Und das will er irgendwie zerstören, weil er denkt, hinter seiner Zerstörung würde das Eigentliche liegen, was wir erreichen müssen. Das heißt, im Beispiel oder im Symbol des Septils gesprochen, dieser Winkel geht nicht auf. Und deswegen muss permanent daran gearbeitet werden. Das ist das, warum hier Gesetze und so weiter permanent gebrochen werden müssen und neu und immer wieder. Das heißt, wir kommen aus dieser Mühle nicht raus, dass wir uns nur saturiert auf bereits vorhandene Gesetze setzen, sondern wir müssen sie immer wieder unterlaufen, um zu besseren und zu menschlichen, humaneren Gesetzen auch zu kommen. Also die 7 wieder, die einen gewissen zerstörerischen Charakter hat. Es geht weiter, auf der Personalebene, personellen Ebene, haben wir über ein Ich hier, dann ein Wir hier, kommen wir hier in das Stadium, wir erkennen das alle. Wir haben ein Bewusstsein oder entwickeln ein Bewusstsein, ich bin ein Ich, da ist ein Du, wir sind ein Wir und jetzt stehen wir als Wir irgendwo und merken doch plötzlich gibt es alle. Ja, das ist die Menschheit. Und das sehen Sie ja heute, wenn wir uns darauf kaprizieren, dass wir im Wassermann-Zeitalter sind, das ist die Globalisierung. Nicht gehen Sie 100 Jahre zurück, wer hat an China gedacht, bitteschön. Ja? Das war im Zweifelsfall war das ein Land, was man als Kolonie haben konnte, oder Indien und so weiter. Nicht? Aber wir haben nicht als wir mit den Menschen dort gedacht. Heute heißt es ja, wir sind alle ein großer Globus, ja, eine große Menschheit. Und über das Internet sind wir auch in einer Wir-Situation vernetzt, wie wir sie uns eigentlich in den letzten Tausenden von Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten, dass das passiert.
Das ist ja auch
Ja, das ist sehr gut. So, jetzt haben wir aber auch die 11 hier. Ja, das 11. Haus. Und die 11 ist bekanntermaßen innerhalb der Zahlensymbolik eine unheilige Zahl, weil sie steht zwischen der heiligen 10 und der heiligen 12. Und wenn wir jetzt den
Tierkreis durch 11 teilen, dann entsteht etwas, nämlich 32,72727272 unendliche Periode. Wir haben das vorhin bei dem Septil gehabt, da konnte man es irgendwie scheinbar noch aufarbeiten. Aber diese unendliche Periode von 7272 ist eigentlich nicht aufzuarbeiten, es sei denn durch das, was wir auch mit Wasserraum und dem 11. Haus verbinden, mit Revolution. Nicht? Mit Revolution. Da wird etwas ja, willkürlich scheinbar zunächst zerstört. Und nehmen Sie das klassische Beispiel, die Französische Revolution, da ist unendlich viel zerstört worden. Aber heute berufen wir uns auf das, was daraus entstanden ist, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ja? Also das ist immer dieser merkwürdige Wechsel, dass aus der Zerstörung dann etwas Neues wachsen kann. Gut, das wäre die 11 und jetzt haben wir noch eine letzte, wenn wir das schaffen. Schaffen wir noch?
Ja.
Ja. Also die 8. Stufe Fische. Jupiter, heute auch Neptun. Das ist jetzt die Frage der Auflösung oder der Verschmelzung. Und zwar gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben das Ich gehabt, wir haben das Wir gehabt, wir haben das Alle gehabt, gerade bei Wassermann. Und jetzt kommt etwas neu, dass dieses Alle gleichsam den Kosmos entdeckt. Ja? Dass Materie und Geist, also der ganze Teil hier, der Teil hier, hier oben, Geist, verschmelzen zu einer Einheit. Wir lernen die Nicht-Abgrenzung. Wir lernen also das kosmische Gefühl und lernen im Grunde auch im besten Falle in diesem Bewusstseinsstadium unser mehr oder weniger körperliches Gefängnis, wenn Sie wollen, zu verlassen bzw. zu transformieren, darüber hinauszugehen, in eine andere Dimension, die wir ahnungsweise ja im Traum erleben. Ja, also wenn Menschen sehr stark träumen, dann erleben sie ja andere Welten. Ja, die reduziert sich zwar immer, dass das der Traum auf Erlebtem basiert, aber das Erstaunliche ist ja, dass der Traum das konkret Erlebte neu zusammensetzt und dadurch eine neue gleichsam Wirklichkeit schafft oder eine neue Verbindung schafft. Gut, es ist also jetzt ein Stadium hier erreicht, im besten Fall in Entwicklung mit einer Einswerdung mit dem Geist. Wir haben davon keine, meiner Ansicht nach, rationalen Vorstellungen, wie das, was da ist, ob wir das mit Ewigkeit, mit Gott oder mit was auch immer, mit Kosmos beschreiben. Wir können es nur über unsere Fantasie beschreiben und wir können es lieben, aber konkret kennen können wir es nicht. Das ist die Grundlage aller Religionen, die im Grunde rational ja nicht zu beweisen sind, sondern wir sind in diesem Stadium, wenn wir überhaupt dahin kommen, analog zu Fische und Neptun, dann auch, wir müssen es eigentlich geschehen lassen. Oder wenn Sie wollen, auch dran glauben. Ja? Und die andere Frage ist natürlich, wie sollen wir an etwas glauben, was wir eigentlich nicht sehen? Nicht? Wir sind ja normalerweise immer dafür gut, dass wir nur das auch, obwohl wir sehen, zusätzlich noch daran glauben wollen. Ja, das wäre eigentlich gar nicht notwendig. Ja, man kann es ja sehen.
Das heißt noch lange nicht, dass es wahr ist.
Wie bitte?
Das heißt noch lange nicht, dass es wahr oder richtig ist.
Ja, das ist es. Das ist es. So. Jetzt sind wir bei der 8. Das ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das wiederholt sich jetzt gleichsam. Die liegende 8, das Halbquadrat. Und jetzt kommen wir wieder auf einen Begriff, den ich auch vorhin schon im anderen Fall erwähnt habe, dieser erste Widerstand, 45 Grad, der erste Widerstand. Das heißt, wir sind hier ja noch irdisch, ja, bis hier, von hier bis in den ganzen Kreis bis hierhin, 70 Stadien, sind wir noch auf der Erde. Zwar in der Summe in einem sehr hochentwickelten Stadium, aber jetzt entsteht ein erster Widerstand. Nämlich dieser Halbsextil ist das hier, ja, von Wassermann auf Fische hin, und der setzt die Aufgabe, er muss überwunden werden, in irgendeiner Weise, weil im 8. Stadium, beziehungsweise im 12. Haus oder in den Fischen, erwartet uns etwas ganz anderes. Ja, was ich vorhin genannt habe, als Kriterium meinerseits für das Halbsextil, das ganz andere, haben wir davon hier keine Vorstellung, es ist das ganz andere. Wie auch immer Sie es im Einzelnen beschreiben wollen. Eine kosmische Dimension, die wir nur in dieser Vorstellungswelt, in dieser Traumwelt im Grunde erleben können oder nachvollziehen können. Die Heiligkeit der Zwölf, die ja im Grunde auch die Summe der Drei und der Vier ist, also der, nicht die Summe der Multiplikation, die auch wieder die Einheit darstellt. Und in der Zwölf, denke ich mal, sehen wir symbolisiert auch eine Einheit, die wesentlich über das, was ich gerade gesagt habe, mit der Elf hinausgeht. Auch hier wichtig, dass wir wieder nicht von einem Vater gezeugt und von einer Mutter geboren werden, sondern dieser Übergang hier in eine wie immer geartete kosmische Dimension, das ist Selbstarbeit. Da können Sie zwar, und die Angebote sind ja unendlich, über Gurus, ja, die Ihnen Vorschläge machen, wie Sie in diese Dimension kommen, aber die Frage ist halt, ob Sie, wenn Sie dem Guru folgen, wirklich eine Eigenleistung vollbringen oder ob sie nur in der Nachahmung dieser Vorschläge des Guru oder wem auch immer sind. Und das zu unterscheiden ist sehr wesentlich bei diesem Schritt, denke ich mal. Sonst haben wir all diese Scheinheiligen, eigentlich im doppelten Sinne des Wortes, die auch meiner Ansicht nach oft so ein bisschen sentimental in diese ganze esoterische Welt auch sich einklinken und glauben, gleichsam erlöst zu sein, ja, oder erleuchtet zu sein. Ganz schwieriger Vorgang, aber es gibt eine wunderschöne kleine zen-buddhistische Geschichte, die auch mit Erleuchtung zu tun hat. Da kommt ein Mönch auf der Wanderschaft bei einem Geisten, also einem geistlichen Führer vorbei und bittet, der ist sehr berühmt und bittet um eine Unterweisung. Und er hat gegessen und dann kommt er zu diesem Mönch, diesen Weisen, und bittet ihn um irgendwie er gleichsam heilig werden, spirituell werden könnte. Und dann sagt der Heilige oder der Meister zu ihm, was hast du gerade getan? Und er sagt, ich habe gegessen. Und er sagt, dann geh, mach deine Schale sauber. Das ist Spiritualität. Nämlich das nächstliegende, notwendige Tun. Ja? Da ist eine Not, wird gewendet, nämlich die Not, dass ich eine saubere Schale brauche, und die Not der Schale ist auch geklärt, weil die soll ja auch sauber sein. Die hat auch ein Recht auf Sauberkeit. Also verstehen Sie, in dieser kleinen Geschichte, das ist völlig unsentimental, es ist absolut praktisch. Und da sind wir wieder bei der Opposition in Jungfrau. Das könnte eine Jungfrau sein. Ja? Mach deine Schale sauber, damit das nächste Mal wieder neu fühlen. Sie sehen also dieser Zusammenhang, der hier mit hoher Spiritualität immer auf uns zukommt, hat eine ganz einfache jungfräuliche Lösung. Ja, fertig aus. Das ist Spiritualität, meiner Ansicht nach. Ja. Gut, Messieurs, Damen, wir sind am Ende von der Zeit her und ich bin auch hier fast fertig. Aber, nee, es ist noch eine Seite und so weiter. Ich hatte allerdings noch, das ist eine andere Frage. Man kann jetzt auch untersuchen, erstens mal, ich hatte es vorhin schon angedeutet, die 8 Mondphasen auf dieses System gleich dann draufzulegen und auch zu untersuchen, wie sich die einzelnen Herrscherplaneten, also Merkur und so weiter, wie die sich untereinander verhalten. Erstaunlicherweise Trinkose. Mars, Venus, Merkur, wo ist er? Hier. Verstehen Sie? Das ist ganz Wahnsinn, das heißt, das sind nicht Trigone drin, sondern das sind immer entweder oder, sowohl als auch Zeichen drin. Es heißt auch wieder, das ist im Grunde ein symbolischer Hinweis darauf, dass diese Entwicklungsschritte uns nicht jupiterhaft trigonal geschenkt werden, sondern dass sie letzten Endes ein bisschen Arbeit bedürfen. Und jetzt bin ich mit meiner Arbeit fertig und bedanke mich sehr herzlich. Herzlichen Dank.